So, weil es so schön war, fangen wir gleich mit den Zitaten an. Ich kann euch aber beruhigen, jetzt muss niemand vorlesen. Ich habe auch ein Zitatenblatt bekommen. Ich habe nur 5 oder 6 Zitate und das ist mal relativ kurz und davon sind 3 gleich so als Einleitung sozusagen. Als Appetizer, um es wieder ungefähr mal in der Feld aufzumachen. Das erste ist von Wittgenstein, ist auf dem alten Wittgenstein, nicht mehr Wittgenstein des Traktatus, das muss ich wissen, Wittgenstein, sondern vom Spaten des Hofes Wittgenstein, das nicht. Der seine eigene Wunder, wenn man so will, über Logik auch ausdrückt, indem er sagt, Logic is a mechanism made of infinitely hard material. Logic can't bend. This way we arrive at a super something. Sollen wir es übersetzen oder wie das? Also, Logik ist ein Mechanismus, der aus unendlich hartem Material besteht. Logik lässt sich nicht biegen. Auf diese Art und Weise kommen wir zu einem Über-Etwas, zu einem Super-Etwas. So. Da gibt es auch ein ganz ähnliches Zitat von einem anderen Logikwissen, Rudolf Carnap, der auch mal irgendwo sagt, dass er eigentlich ein Wunder ist, wie toll ist die Logik so toll passt auf die Welt. Dass da doch noch rausschlachtet wird. Ein bisschen Streit. Dann so jemand wie Pierre Bourdieu, da vielleicht nicht das genaue Situation, sagt, Practice is a logic which is not like a logic. Praxis ist eine Logik, die nicht diejenige der Logik ist. Auch ein besonders gerade halt interessanter Widerspruch, dass er eben Logik besitzt und nicht diejenige der Logik ist. Das heißt mal. Und dann zum Schluss noch vielleicht ein Marx, der so gut wissen. Das ist doch, ich meine, doch schönsten Zitate von Marx. Wo es heißt, die gesellschaftliche Beziehung der Individuen aufeinander als verselbstständigte Macht, wenn es nun vorgestellt als Naturmacht, Zufall oder in sonst beliebiger Form, ist notwendiges Resultat dessen, dass der Ausgangspunkt nicht das freie gesellschaftliche Individuum ist. Das ist nicht unbedingt das Kritik der anderen beiden Zitate gemeint. Hoffentlich ergibt da aus dem Vortrag noch, also noch eine bestimmte Lesart, das heißt, das vielleicht nicht, aber so ungefähr. Das war es auch schon in meiner Folie. Ich habe jetzt das Zitate bei euch und dann den Rest müsst ihr einfach zuhören. Gut, dann beginne ich einmal. Wissenschaft lässt sich ganz einfach mal bestimmen als eine bestimmte historische Erkenntnispraxis. Sie findet sich heutzutage großteils bestätigt in Institutionen, etwa Universitäten, und kann in einer ersten wohl auch unzureichenden Definition als wichtigste Form strukturierter Erkenntnisgewinnung in der Moderne bezeichnet werden. Dabei basiert sie größtenteils auf etwas, was sich analytische Problematik nennen lässt, oder vielleicht weniger verfänglich analytische Systematik, welche ein ganz bestimmtes Realitätsverständnis und einen ebenso spezifischen Erkenntnismodus voraussetzt. Beides in dieser Form im Format einer Gesellschaft nicht bekannt und nicht vollends bekannt. Dieser Erkenntnismodus setzt Dinge getrennt der formalen Logik entsprechend voraus und fasst sie meistens als äußerlichen Beziehungen zueinander auf. Also Wissenschaft kommt in dieser Definition einer modernen Methode regulierter gedanklicher Abstraktion gleich, einem gewissen Zerglieder und wieder zusammenstoppeln, wenn man so will. Hier ist ja vielleicht noch angemerkt, dass ich jetzt nur über die Sozialwissenschaften rede, über die Logik der Sozialwissenschaften. Aber das Problem ist wahrscheinlich fundamental anders oder in bestimmten Dinge fundamental anders in anderen Aspekten ähnlich bestimmen, dass in Naturwissenschaften geht, wo der Erkenntnisgegenstand selbst zu einem gewissen Grad mehr äußerlich ist, den Handel und den Menschen als Gesellschaft eh sein kann, wie auch immer, wie schließlich die Kunst natürlich sein mag. Im Alltagsbewusstsein, in vielen wissenschaftlichen Theorien selbst, wird Wissenschaft und Analytik gleichgesetzt. Es gilt, Aussagen und Gesetze so klar wie möglich und widerspruchsfrei zu formulieren. Von einem linken oder verwertungskritischen Standpunkt, diese sich an dieser spezifischen Problematik, an diese Denkform wie an diesem Realitätsverständnis viele Seiten kritisieren. Etwa könnte man auf inhaltlicher Ebene ideologische Nebelwand, die diese Wissenschaft produziert, könnte man kritisieren. Genauso wie man auf der Erscheinungsebene die Subsumption der Wissenschaft oder das Kapital kritisieren kann, was jetzt zu Studierendenprotesten all über Europa führt, also zu neoliberalen Umstrukturierungen, wie das nennt. Schließlich ließ sich auch der gesamte Komplex von Wissen und Macht quasi soziologisch aufrollen. Und damit sind nur einzelne Felder linker Wissenschaftskritik benannt. Von der männlich-wissenschaftlichen Subjektkonstitution, diesem Dressurakt und anderen abgespaltenen Momenten habe ich noch gar nicht gesprochen, obwohl es in diesem Erkenntnismodus auch intrinsisch, wenn wir so mit verbunden sind. Und all diese Problematiken können in diesem meinen Teil des Vortrags auch mitschwingen, aber ich stelle nicht sein Hauptthema dar, sondern die einzelnen, was nikimitischer Kritik heißen kann, in Diskussion eingehen. In meinem Teil geht es vielmehr um die spezifische Form dieser Argumentation, den Stellenwert von Analytik im Rahmen von Erkenntnisproduktion und ihren Charakter als kapitalistische, aufklärerische Ideologie, wie auch als Vehikel für konzises Denken. Also wir würden meinen, wie Elmer schon betonte, so einfach ist es mit Analytik und Wissenschaft nicht getan. Und deshalb möchte ich jetzt kurz auf Schlaglichter, auf sowas wie Analytik, Dialektik, Wissenschaftlichkeit bei Marx und vielleicht auch noch anderes werfen, wie man scheint. Wenn wir daran jetzt materialistisch oder marxistisch herangehen, dann können wir mal davon ausgehen, dass alles Denken durch gesellschaftliche Verhältnisse bedingt ist. Das trifft auf Gesellschaftskritik ebenso zu wie auf moderne wissenschaftliche Erkenntnispraxis. Alles Denken ist von gesellschaftlicher Praxis und gesellschaftlichen Verhältnissen, Gesellschaft als Ganzer bedingt, von Verhältnissen, die in unserem Gefühl sind, normalerweise als fundamental durch Wert und Abspaltung konstituiert angesehen wird. Gesteht es eins diesen abstrakten Kausalitätszusammenhang zu, dann kann es innerhalb materialistischer Theorie keine einfache Wissenschaftstheorie geben. Dann heißt es, Wissenschaftstheorie ist Erkenntnistheorie, Erkenntnistheorie ist Gesellschaftstheorie, und Gesellschaftstheorie ist im Endeffekt Gesellschaftskritik. Also wie das dann genau funktioniert, ist in jedem einzelnen Schritt fraglich, aber das postuliere ich jetzt einfach mal so. Und das heißt dann eben auch nur Form, wie eben, also Form, analytische Problematik, wie Inhalt, andauernde Ideologieproduktion von Sozialwissenschaft kritisieren muss. In dieser Perspektive stellt sich sofort die Frage, in welcher Verhältnis modern die analytische Wissenschaftsform samt ihrer Theorie zum gesellschaftlichen Grundprinzip, zu dem, was Kapitalismus ausmacht, steht. Ein solcher Zusammenhang zwischen Praxis und Denken, jetzt ganz allgemein gesprochen, wurde ja schon viel von vielen vorwertabspaltungskritischen marxistischen Theorien postuliert. Also der Versuch einer Theoretisierung des Zusammenhangs von Sein und Bewusstsein ist auch wieder ganz absichtlich abstrakt gesprochen. Die gibt es ja schon länger, also wenn eins denke etwa an die Theorien im Zusammenhang von Warenform und Denkform von Alfred von Reto, von Gesellschaftsform und Erkenntnisform von Dieter Behrens, Cornelia Hafen und anderen, den Zusammenhang von Geld und Geist von Rudolf Wolfgang Müller in den 70ern, ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben, und in jüngster Zeit in unserem Zusammenhang Eske Bocklmann mit seinem Buch zur Zentralität der nicht inhaltlichen funktionalen Abstraktion im modernen Denken. Es gibt also a priori einmal keinen Grund anzunehmen, dass wissenschaftliche Denk- und Erkenntnisform sich des Zusammenhangs entziehen könnte, was im Inhalt und der Form angeht, dieses Zusammenhangs. Die moderne Revolution der Denkart, wie Kant das genannt hat, die im Endeffekt zur Natur und dann auch zur Sozialwissenschaft geführt hat, ist zweifellos mit dem Aufkommen des Kapitalismus zu verbinden. Sie ist bis zu einem gewissen Grad Kind des Aufklärungsdenkens. Die Staatssubjekt-Objekt-Trennung zum Beispiel in der analytischen Problematik zum Ausdruck kommt, ist egal, im Rahmen der Aufklärung zuvörderst von Kant erst in dieser Schroffheit formuliert worden, auch wenn es natürlich dem kapitalistischen Prinzip an sich entspricht, oder ein bisschen eher entspricht. Aber gerade der Nebel des Aufklärungsdenkens, wenn man so will, macht es schwierig, die moderne Wissenschaft als genuin moderne Erkenntnisform dechiffrieren zu können. Ein Hauptkniff dieses Denkens ist dabei, das wird ja allen bekannt sein, eben spezifisch kapitalistische Denkformen als überhistorisch gültige darzustellen, die bürgerliche Vernunft und andere spezifische Denkformen werden als höchstes und letztes Stadium der Menschengattung dargestellt, das im westlichen Manne zu sich gekommen sein soll, aber gleichsam im Menschensein selbst angelegt ist, was natürlich auch bedeutet, dass alle anderen Völker und Kulturen auf die eine oder andere Weise damit bewirkt werden müssen. Also, so weit, so kritisch könnte man jetzt sagen, und vielleicht auch lakonisch, Wissenschaft und Analytik sind Teil des falschen Ganzen. Gleichsam würden wir meinen, sollte auch bedacht werden, dass moderne kritische Theorie ebenso nur durch diesen Modus der Vergesellschaftung erst möglich geworden ist. Es ist kaum denkbar, dass in vormodernen Zeiten eine Kritik des Ganzen, wie Riemann es dargestellt hat, hätte geben können. Zum einen hat sich Gesellschaft noch nicht zu diesem allumfassenden Gesamtsystem zusammengezogen. Zum anderen waren die Subjekte zu sehr individuelle Natur- und Herrschaftsverhältnisse eingebunden, als dass sich der moderne Modus der Kritik hätte entwickeln können. Und mit diesem modernen Modus der Kritik ist überhaupt erst die Denkmöglichkeit der Emanzipation gegeben. Der hat als beste und unveränderlich verstandene Gesellschaftsformation als Erkröselten, war der Weg dafür geeignet, sie als gesellschaftlich Gemachte und damit als Auffindbare zu erkennen. Gesellschaftskritik ist also, ob sie will oder nicht, auch bis zu einem gewissen Grad Kind des Aufklärungsdenkens, sowie die materielle Transformation der Produktionsmittel nicht ohne die wissenschaftliche Revolution hätte stattfinden können. Beide Seiten bedingen sich, ideelle wissenschaftliche und Aufklärung und materielle Transformation der Produktionsmittel. Etwas anders formuliert auf die Fähigkeit der Kritik der Einzelnen selbst, die notwendige scheinbare Distanz zwischen Einzelnen und Ganzer, die mit ihr die abstrakte Denkensubjektform, die die Voraussetzung bilden für moderne kritische wie affirmative Theoriebildung, wobei Theorie nicht Denken ist, was zu einem kritischen Bericht von Theorie führen sollte, hat erst sowas geschaffen, was man Kritik nennen kann. In anderen Worten war dies aber auch so unsere These auf diesem Gebiet einmal, dass fundamentale Gesellschaftskritik selbst analytischen Denken und der analytischen Abstraktion fundamental bedarf. Sie also nicht als reine kapitalistische Ideologie abgetan werden kann, da ohne sie Theoriebildung keinen Millimeter an Land gewinnen könnte und sich erst recht in phänomenalen Formen des Kapitalismus verhedderte. Analytisches Denken ist also gerade nicht unmittelbar in einzusetzen mit dem, was ich gerade analytische Problematik genannt habe. Letztere umfasst mehr oder minder ideologische Denkformen innerhalb des Kapitalismus, angefangen bei Empirizismus und Rationalismus, zieht sie sich über verschiedene Formen des eigentlichen Positivismus bis hin zu neueren postpositivistischen Wissenschaftstheorien, die vermeiden, das soziale Element von Wissenschaft zu betonen, also aus Namen wie Thomas Kuhn oder Paul Feyerabend. Also das bedarf natürlich weiter Argumentation, das knallt jetzt schon einmal so hin, das muss weit ausgehört, wenn es auch fair wird, kann man auch in der Diskussion noch eingehen, wenn Interesse daran besteht. Was beinahe allen diesen Positionen gemeinsam ist, ist eine bestimmte analytische Auf- und Zergliederung des eigenen Objektbereichs. Ein Denken in Dualismen und Polaritäten, oft mit der Intention, präzise Aussagen über isolierte Gegenstände oder Aspekte derselben zu treffen. Basierend meistens auf dem aristotelischen Syllogismus oder der Deduktion, von dem wir auch in unserem Referat letzten Jahr gesprochen haben, geht die Analytik fundamental vom Prinzip der Nichtwidersprüchlichkeit aus. Es gilt in einer Aussage entweder A oder nicht A. Damit ist gleichsam ein gewisses Identitätsverständnis impliziert. Ein Gegenstand kann immer nur allein in fixierter Form existieren, es gibt keine Graustufen dazwischen. Also entsprechend Logik wiederum, Versium non datur, also Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Wir kommen also zur zusammenhängenden analytischen Trias, die analytische Problematik so fundamental bestimmt. Nicht-Widersprüchlichkeit, relativ starre Identität, ausgeschlossenes Kritisches. Ein solches Verständnis von Aussagen behindert zumeist, weil es nicht transzendiert wird, ein ebenso statisches und oft polarisches Bild vom eigentlichen Untersuchungsgegenstand. Denn solche Dinge wie Prozess, interne Relationalität, Kontextgebundenheit oder Totalität sind in satzzentrierten Aussagensystemen eigentlich nicht zu erfassen. An deren Statt erhält eines sowas wie einen präzisen Schnappschuss eines aktuellen bzw. phänomenalen Sachverhalts. Denkt eins aber an gesellschaftliche Verhältnisse, an deren notwendigen prozesshaften Charakter, so wird klar, dass diese Form des Denkens einen gewissen Preis, jetzt mal neutral formuliert. Die Prinzipien der Analytik zwingen uns immer, bis zu einem gewissen Grad von realen Prozesses entstehen und das mögliche Fortbestehen oder vielleicht der möglichen Abschaffung zu abstrahieren. Die analytische Methode, so wie sich in der Deduktion und im Syllogismus zeigt, ist zweifelsohne zuvörderst eine Aussagen- und Schlusslogik. Das heißt, sie zielt mithin auf Gültigkeit epistemologische Belange. Also wie komme ich zu möglichst valider Erkenntnis, wenn man so will. Das ist inhaltlich natürlich mehr als dürftig, da es zu keinem wirklichen Erkenntnisgewinn kommt. Alles, was in einer Deduktion zu einem Schluss rauskommt, ist in den Prämissen zumindest implizit schon vorhanden und ist somit keine neue Erkenntnis. Mit Hilfe von Analytik und formaler Logik können somit Aussagen seziert, Missverständnisse aufgedeckt und Mehrdeutigkeiten verhindert werden. Problematisch wird es hingegen, wenn es zu einem Realitätsverständnis, zu einer impliziten Ontologie erhoben wird. Es gibt keinen Grund, a priori anzunehmen, dass isolierte und dekonstrukturierte Aussagen oder Sätze in späteren Theorien die Komplexität der Realität umfassend ausdrücken können. Wird also ein epistemologisches Gerüst, das uns ungemein erleichtert, klare Aussagen zu treffen, unvermittelt auf die Realität übertragen, so leistet man einer gewissen Identitätslogik Vorschub, die vermeint, die Welt in Basissätzen bzw. Aussagen ganz allgemein erfassen zu können und dazu dient, die Welt näher eben aufgehen zu lassen. Theoretisch wird dabei unverbunden die Realität mit unseren begrenzten Aussagen über dieselbe in Eins gesetzt, obwohl die analytische Form bestenfalls ein Abglanz oder besser ein Abzug dieser Realität sein kann. Die Realität kann nicht in einzelnen, nicht widersprüchlichen, isolierten, wie dekontextualisierten, kurz kontingenten Aussagen aufgehen. Im Ringen um Klarheit und Eindeutigkeit wird allzu oft ein epistemologisches Modell auf die Realität selbst übertragen, was alleine als epistemologische Leitlinie für reglementiertes Denken gelten kann. Dabei steht analytisches Denken in sich selbst vor dem eminenten Problem, dass es selbst nicht ohne vorausgehende Gesellschaftlichkeit, die es tendenziell mit dem phänomenalen und aktuellen Fokus auf Aussagensysteme reagiert, gedacht werden kann. Also bereits in Habermas hat den Positivismusstreit darauf hingewiesen, dass analytisches Denken ebenso wenig ohne einen gewissen Kontext verstehbar ist. Ja, dass es, so wie er das nennt, in seinen typischen Ausdrucksweisen, dass eine gewisse gesellschaftlich bedingte Metahermeneutik bedarf, um das einmal zu verstehen. Nämlich nur, wenn man schon weiß, was A in einer Aussage bedeutet, kann man daraus logisch schließen. So wie wir imstande sein müssen, überhaupt ganz banal so etwas wie semiologisch Zeichenketten verstehen zu können, was da eigentlich gesagt wird. All dies setzt gesellschaftliche Formen voraus, wie ich es weiter versuche zu argumentieren, selbst tendenziell mit dialektischem Denken erkundet sind, und zwar mit einem dialektischen Denken, das als Kapitalismus auf Totalität, als auf der Kapitalismus Totalität zieht. Die analytische Problematik selbst lässt sich so als ein umfassendes Gegenstandsverständnis dechiffrieren, das tendenziell zu einer Ontologie des Daseins, das ist den Begriff der Elmer schon erwähnt, und einer Ideologie der Repression führt. Sie ist mehr ideologiekritisch gesprochen Teil der Verdinglichung selbst, im Denken wie in den realen Verhältnissen. Den Verhältnissen selbst wird die Prozesshaftigkeit und Widersprüchlichkeit ausgetrieben, was zu einer mehr oder minder offenen oder bewussten Legitimation des Status quo führt, zumindest der Form halber, der Form nach. Essentiell scheint es nun zwischen dem epistemologischen und, wenn man so will, dem ontoideologischen, also den ideologischen Theoremen wie analytische Systemproblematik zu einer Ontologie, zum Realitätsverständnis machen, zwischen Analytik als Grundmerkmal von sinnvollem sprachlichen Denken und Analytik als umfassendem Gegenstandsverständnis zu unterscheiden. Epistemologisch gesprochen, von dem, wie wir Aussagen oder Erkenntnis formen können, ist nicht Widersprüchlichkeit desiderat in bestimmten Grenzen wohl auch Voraussetzung zwischenmenschlicher Interaktion, insbesondere in solchen spezialisierten Kontexten wie der modernen Wissenschaft. In Aussagen und Definitionen der Welt kann auf bestimmten Ebenen dem Satz etwa nicht A und nicht A gleichzeitig gelten. Etwas kann nicht zugleich existieren und nicht existieren zugleich wahr oder falsch sein. Ansonsten ist sprachliche Kommunikation auf dieser Ebene zumindest mühsam bis unmöglich. Epistemologische Analytik ist also ein unentbehrliches Hilfsmittel im Labyrinth der Sprache. Sie dient oft zur Vermeidung von semantischen Mehrdeutigkeiten, singulären Termini ohne Bezugsgegenstand, kann kurzum sprachlich bedingte Pseudoprobleme lösen helfen. In dieser Hinsicht gleicht sie epistemologisch einer sinnvollen Metasprache oder Metaerkenntnis, die bewusst von pragmatischen Verwirrungen und semantischen Verwirrungen der Alltagssprache abstrahiert. Dadurch kann es wirklich zur Erkenntnisgewinnung kommen, wenn auch manchmal nur über unsere eigene Befangenheit in der Alltagssprache.
Ja, könntest du ein bisschen langsamer?
Ja, okay. Ja, ich hätte vorher sagen sollen, ich bin zu schnell zu reden. Weiters gilt auch, dass Sprache und wohl nicht nur Alltagssprache fundamental als Dingsprache anzusehen ist. Ohne dieses Moment der Referenz auf dinglich Ersichtliches fiel es im Menschen schwer, wäre es vielleicht sogar gar nicht möglich, sich auf irgendetwas zu beziehen, sei es sozial oder natürlich. Wir müssen Objekte als quasi distinkt auffassen, um überhaupt sinnvoll auch in ihrer existenziellen Vermittelheit über sie sprechen zu können. Diese sprachlich induzierte analytische Epistemologie ist zumeist verzahnt mit einer quasi natürlichen, wie das bei Roy Weiss kennt, Ontology of Middle-Sized Object, also einem gewissen Realitätsverständnis davon ausgeht, von diesen Dingen, die wir so alltäglich kennen, Tische, Bäume und wie die halt sich so in unserer Erkenntnis verheben. Und diese angeschriebene Problematik, diese Ontology of Middle-Sized Objects, sind in unserem Alltag und Prozess in der Wissensgenerierung von eminenter Relevanz. Sie erweisen sich auch zugleich als unzureichend, wenn es darum geht, gesellschaftliche Verhältnisse zu begreifen und vielleicht auch, wenn es darum geht, die Untiefen und endlichen und weiten des Universums zu begreifen, also wirklich auch wissenschaftliche Probleme. Und innerhalb dieser Momente lässt sich nun eine theoretische Problematik verorten, als Ideologie, wenn der reale Gegenstand, Gesellschaft, ihrem restringierten Realitätsverständnis angleicht, wie auch das notwendige Moment jeder wieder wissenschaftlichen Beschäftigung mit Gegenstand gendern, wenn es epistemologisch darum gehen soll, überhaupt von einem Gegenstand sinnvoll zu sprechen, ihn von anderen zu unterscheiden und sich ihm, sei auch im Moment und Teil eines Prozesses bzw. größeren Ganzes anzunähern. Um diesen losen Fäden des bisherigen jetzt etwas zusammenzuführen, mag vielleicht ein kurzer Hinweis auf Marx hier hilfreich sein, den er immer nicht wirklich besprochen, aber die marxistische Theorie hat er besprochen in seinem Teil. Der Karl Marx wollte das Kapital nicht nur Charles Darwin mitwidmen, dem es doch zu viel der Ehre war, er war überdies auch noch absolut von der Wissenschaftlichkeit seines Werkes überzeugt. Teile dieser Position mögen mir einer gewissen positivistischen Fortschrittseuphorie im 19. Jahrhundert erklärlich sein und auch mit einem gewissen reduktionistischen Materialismus, der damals unwohl war, in dem. Und was aber nicht mitunter darüber hinwegtäuschen soll, dass für Marx Wissenschaft als soziale Praxis und als Modus regulierten Denkens unabdingbar war. Und zwar nicht allein wegen der vielen Irrwege, in die sich Denken natürlich verrennen kann, sondern aufgrund der Beschaffenheit des Gegenstands Gesellschaft selbst. An einer bekannten Stelle des dritten Bands des Kapitals, die ihr wahrscheinlich alle kennt, sagt Marx, dass alle Wissenschaft überflüssig wäre, wenn Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen. Wäre denn so, könnten wir wahrlich Erkenntnisse über die Gesellschaft und Natur quasi erschauen oder von diesen Objekten ablesen. Und ein paar Zeilen weiter heißt es dann auch, dass die Verhältnisse der Vulgärökonomen umso geläufiger seien, je mehr der innere Zusammenhang verborgen ist. Es bedarf Marx also gerade der wissenschaftlichen Erkenntnis, der Abstraktion, die das naturwissenschaftliche Experiment unvollkommen ersetzt, wie es in einem der Vorworte des ersten Bandes zum Kapital heißt, um den Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Wesen und den oft ideologischen Erscheinungsformen auf die Schliche zu kommen. Damit ist zugleich ein weiterer Widerspruch benannt. Es bedarf sozusagen abstrahierender Schnappschüsse, um sich der wahren fetischistischen Gesellschaftlichkeit und der inhärenten Prozesshaftigkeit, also mit dem Wesen, anzunähern. Gleichsam lässt sich das Wesen aber nicht durch diese Einzelbestandaufnahmen hinlänglich begreifen. Ein fetischistischer und rekursiver Prozess, der durch das Handeln der Menschen hindurch erhalten wird und ihnen doch als absolut anderes gilt, ist etwas anderes als das einfache Aufsummieren von Zuständen, Ereignissen oder gar Fällen. Wir haben es kurzum im Kapitalismus mit einer historisch-spezifischen Dialektik von analytischem und dialektischem Denken zu tun. Betrachtet eins, Wissenschaften von diesem genuin marxischen oder materialistischen Standpunkt, davon ausgehen, dass alles Denken selbst noch das eigene gesellschaftlich bedingt ist, dann lässt sich ganz abstrakt über die analytische Problematik sagen, dass sie sowohl Teil der kapitalistischen Ideologie, wohl auch der Aufklärungsideologie ist, als auch über diese hinausweist. Wissenschaftliches Denken ist historisch relativ und determiniert. Es ist durch die absolute Übermacht des analytischen Denkens gekennzeichnet, was im wertevaluskritischen Kontext meist einfach unter Positivismus subsumiert wird. Dennoch gilt es selbst bis zu einem gewissen Grad ebenso zu argumentieren. Denken, gerade auch das Marxische, muss systematisch reglementiert sein und sich an Instrumente von Analytik und Logik bedienen, ansonsten würde es erst recht in den phänomenalen Formen und wirren Sinneseindrücken verlieren. Es ist aber gleichsam auch der Historizität dieses spezifischen Verhältnisses bewusst, indem es die Genese eines bestimmten fetischistischen Rahmens aufzeigt, der die Analytik in bestimmte Schranken weist und dialektische Denken auch nötig, der selbst noch erklären kann, wie es als Moment des verdinglichen Zusammenhangs zu den ideologischen Gehalten der analytischen Problematik zuallererst kommt. Also im Aufklärungsdenken und darüber hinaus. Dazu komme ich später nochmal, was das genau heißt, was wir sind nicht. auf die Aufklärung gemünzt bedeutet es natürlich auch, dass Elemente ihres Denkens, Spuren ihrer Rationalität unumgänglich sind, wenn es darum gehen soll, wissenschaftlich und einfach nur einigermaßen methodisch gelenkte Erkenntnis zu produzieren. Im Gegensatz zu wildem Denken, das natürlich auch sein Charme haben kann zwischendurch. Es kann also nicht darum gehen, alle Aspekte des Aufklärungsdenkens abstrakt zu negieren. Hinter einer gewissen Analytik und Logik gibt es etwa kein Zurück, auch wenn deren Platz und deren eigentliche Funktion variabel ist und die natürlich kein Aspekt so bleiben kann, wie sie heute ist. Sondern es gilt eben, dass der ideologische Inhalt des Gesamtgepräges aufgesprengt wird. Damit wird dann aufgezeigt, dass das Denken auf bestimmten Hypostasierungen beruht, also der Annahme, dass das instrumentelle Vernunft zum Beispiel die einzige sei, und auf bestimmten Ausschließungen basiert, also auf Abspaltungen, männlich, weiß, westliches Subjekt und dergleichen. Dass einer solchen gesellschaftlich geerdeten Dialektik von dialektischem und analytischem Denken bedarf, lässt sich auch in einer langen Diskussion die Marx'sche Methode, unter Anführungszeichen, zeigen. Die Wissenschaftstheorie selbst noch unzureichend ist, gerade wenn es darum geht, das dialektische Verhältnis von Wissenschaftlichkeit und Historizität zu bestimmen. Innerwissenschaftstheoretisch würden wir meinen, dass in den letzten 35 Jahren mit dem sogenannten kritischen Realismus, oder Critical Realism im Englischen, gibt es auf Deutsch kaum, das ist kaum versichert, eine Theorie entstanden, die uns gut geeignet scheint, diejenigen Commitments herauszustreichen, deren es bedarf, um kritische Sozialwissenschaft in all ihrer Begrenztheit zu betreiben, wie es dann auch Matrix und Wissen gerade gemacht hat. Und gerade in diesem Hintergrund lässt sich schön zeigen, dass die Marx'sche wissenschaftliche Methode keine Methode im eigentlichen Sinne darstellt, sondern quasi vom Gegenstand selbst aufgezwungen wird. Das ist das Verständnis aber gerade der systematischen, analytischen Argumentation und Darstellung bedarf. Der kritische Realismus kann eine solche Darstellung in Grundzügen liefern und ist deshalb, wie wir meinen würden, für eine Reflexion marxistischer Theoriebildung von äußerstem Interesse. Marx und der Marxismus, das ist immer ganz allgemein, oder Traditionsmarxismus, haben in der Geschichte der Unglücklichen zustande gebracht, die Bedingungen der eigenen Theoriebildung quasi mit einem externalisierten begrifflichen Instrumentarium zu reflektieren. Ziel 1, sich die marxistischen Positionierungen zum Wissenschafts- und Methodenproblem an. Dann zerfällt dann nachmarxischer Marxismus grob in zwei Lager. Ein scientifisches und ein historisches oder historistisches, wenn man so ein Unglücklichen verwenden will. Marx selbst betont in angewandter Form noch beides, die Wissenschaftlichkeit seiner Herangehensweise und die Historizität der eigenen Kategorien und selbst der Verhältnisse, denen sie entspringen. Beide sind in einer komplexen Dialektik aneinander gebunden und die Marx'sche Methode zeichnet sich, in Gerhard Stapelfelds Worten, gerade dadurch aus, dass die Genesis der Kategorien in der Geltung noch aufscheint. Also die historische Geworden der Kategorien noch klar ist in der Bedingungszusammenhang. Das Kapital ist damit ein Gegenstand, der aufgrund seiner spezifischen historischen Beschaffenheit wissenschaftlich untersucht werden muss. In dieser Untersuchung selbst muss aber das historische Moment von der Genese und der andauernden Reproduktion noch aufscheinen, was darstellungslogisch rein textuell zu einigen Problemen führt, wie wir alle wissen, und auch zu endlosen Debatten in marxistischer Theorie. Scientistische Verkürzungen finden sich nun in vielen traditionsmarxistischen Theorien, die aus dem geschichtlich geerdeten marxischen Ansatz einen quasi Universalschlüssel für das Verständnis menschlicher Geschichte machen wollten, also Histomagia macht, oder auch in der gestern schon diskutierten Althusser-Schule, die Wissenschaftlichkeit einfach dogmatisch entweder von Geschichte und Biologie setzt. Diese Theorien verfehlen allesamt das komplexe Verhältnis von Genesis und Geltung im Kapital. Es mangelt ihnen an Historizität und Verständnis für die Spezifität der Marx'schen Methode, die sich aus dem Gegenstand Kapital selbst ergibt. Der umgekehrte Fehlschluss, ein latenter Historismus, der sich in vielen mehr oder minder marxistischen Theorien westlicher Provenienz wiederfindet, etwa bei Antonio Gramsci oder Ansätzen bei Georg Lukács. In diesen Theorien wird einfach so ein wissenschaftlicher Moment durchgestrichen und der Markt. Und das geht meist mit einer gewissen despektierlichen Position der Analytik gegenüber überein. Und der Marxismus ist damit quasi zum geschichtlichen Ausdruck eines Subjekts bevorzugt, in deren Zeiten noch der Arbeiter und Arbeiterinnenklasse. Der kritische Realismus, von dem du kurz vorher gesprochen hast, kann diesen Disput nun nicht lösen. Dafür bedarf es einer dialektisch-kritischen Gesellschaftstheorie wie der Wertabspaltungskritik, die beiden Momente in ihrer Widersprüchlichkeit zusammendenken kann und auch werden kann durch ein Gewissen. Das ist wie ein Grundwesen, der Wertespaltung. Aber er kann mit externem Vokabular, meint durch gewisse, doch auch abstraktere erkenntnistheoretische Reflexionen etwas Klarheit in dieses Dickicht bringen. Durch ihn lassen sich, würden wir meinen, die angewandten theoretischen Annahmen Marxens auf eine sekundäre theoretische Ebene, heben, wodurch ihr Verständnispotenzial auch noch vereinfacht wird. Der zentrale Punkt des kritischen Realismus ist nun vielleicht etwas überraschend der Begriff der Ontologie. Der Begriff selbst hat im linken Denken, besonders im deutschsprachigen Raum, also aufgrund von Heidegger allein und allen anderen möglichen Ausbrüchen deutscher Ideologie, keinen besonders guten Leumund, meint in diesem Zusammenhang aber erst einmal nichts anderes, als dass Erkenntnis, sofern sie überhaupt etwas aussagen will, einen realen Gegenstand haben muss. Um sinnvoll über einen Gegenstand reden zu können, muss zuallererst postuliert werden, dass er existiert. Das heißt, wissenschaftliche Erkenntnis ist immer Erkenntnis eines Gegenstandes, das heißt, man generisch verstanden, das kann genauso ein Verhältnis sein. Das Gegenstand ist nicht haptisch oder subjektiv, sondern. Weil es muss davon ausgegangen werden, dass dieser Gegenstand Erkenntnis in einer oder anderen Form zulässt. Beide diese Punkte machen den Realismus, des kritischen Realismus, aus. Es lässt sich philosophisch quasi als eine quasi Grenzbestimmung oder als Grenzbegrifflichkeit feststellen, dass die Dinge in ganz bestimmter Art und Weise existieren müssen, sofern wissenschaftliche Aussagen über selbige möglich sein sollen, was einer Umkehrung der traditionellen epistemischen Perspektive von Wissenschaftstheorie gleichkommt, weil die normalerweise immer fragt, wie können wir gesicherte Erkenntnis haben, mit einem Reduktionsschluss. Und jeder fragt, wie müssen die Objekte der Erkenntnis beschafft sein, dass überhaupt Erkenntnis über sie möglich ist. So ungefähr. Also eine gewisse Ontologie in diesem Sinne ist damit Grundlage jeder Form strukturierter Erkenntnisgewinnung. Ein gewisser Gegenstandsbegriff ist implizite Voraussetzung eines jeden Erkenntnisprozesses. Jede Art von Erkenntnis legt dementsprechend eine gewisse ontologische Bestimmung in diesem relativierten Sinne zugrunde. Selbige mag nicht explizit gemacht werden, wie zum Beispiel oft in gegenseitigen Kritiken von marxistischen und bürgerlichen Theorien, die um ganz verschiedene Gesellschaftsbegriffe müssen, was ein verschiedenes Realitätsverständnis ist, was in dieser Sprache eine andere Ontologie bedeutet. Oder diese ontologische Bestimmung mag verschiedentlich bestimmt sein, oder sie mag als philosophischer Firlefanz abgeladen werden, vorausgesetzt bleibt sie aber. Der CR macht diese ontologische Setzung, wenn man so will, in jedem konkreten Erkenntnisprozess vorangeht, nicht nur explizit. Er meint vielmehr auch, dass sie der CR war kritischer Realismus, dass sie der rationalen Diskussion zugänglich sei, dass aber zwischen besseren und schlechteren Ontologien unterschieden werden können. Dies geschieht mit etwas, was der kritische Realismus transzendental-realistische Argumente nennt. Das ist immer ein schöner Begriff, der schön vorbeladen ist. Also der transzendale, realistisch eigentlich auch. Die meisten von euch werden transzendale Argumente in ihrer ethischen Form von Kant erkennen. Also Kant fragt zum Beispiel in der transzendalen Apperzeption in realistischer Manier nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis und kommt zu den notwendigen Kategorien, die der Verstand seiner Ansicht nach präsupponieren muss, sofern Erkenntnis möglich sein soll. Der kritische Realismus geht die Sache materialistischer an und fragt, wie die Welt beschaffen sein muss, wenn das Wissenschaftliche meint mehr oder minder adäquate Erkenntnis über den Gegenstand möglich sein soll. Durch diese Fragestellung kommt es zu einer tentativen Ontologie oder einem tentativen Realitätsverständnis dieses oder jenes Erkenntnisprozesses. Und das meint in den Worten von Roy Basker, er nennt sich selbst etwas unverschämt vielleicht, Originator dieser Art von Theorie. Aber das ist auch das vierte oder fünfte Zitat auf eurem Handout. Es beginnt, Basker 2008, 28, 29. The sense in which every account of science presupposes an ontology is the sense in which it presupposes schematic answer to the question what the world must be like for science to be possible. Vielleicht ist es immer noch auf Deutsch. Die Art und Weise, in welche jede Theorie der Wissenschaft eine Ontologie voraussetzt, etwas schlecht übersetzt, ist die Art und Weise, in der seine Antwort auf die Frage voraussetzt, wie die Welt beschaffen sein muss, sodass Wissenschaft möglich sein soll. Oder möglich ist. Das ist ein bisschen. Die Gemeinde übersetzt wird aber auch in der Art und Weise, wie das formuliert ist. Somit, was er heilen soll, ist, dass jede spezifische Gesellschaftstheorie setzt also implizit eine philosophische Theorie darüber voraus, das nächste Jahr, kurz als nur so ein Satz, darüber voraus, what the world is like for knowledge and description given by theory to be possible. Also wie die Welt beschaffen sein muss für Wissen, in der Art und Weise, wie es in der Theorie beschrieben wird oder vorausgesetzt wird, zu wissen, dass es möglich ist, in der Art und Weise, wie es in der Theorie beschrieben und vorausgesetzt wird. Mittels dieser Frage kommt der kritische Realismus zu der Ansicht, dass wir von einer gratifizierten, also von einer geschichteten, tiefen Realität ausgehen müssen. Für Gesellschaftstheorie bedeutet das, dass Gesellschaftlichkeit nicht im Handeln Einzelnen aufgehen kann, sofern Wissenschaft möglich sein soll. Denn ein solches Aufgehen würde wissenschaftliche Beschreibungen mehr oder minder redundant werden lassen. Soll Wissenschaft möglich sein, muss Handeln durch ein vorgängiges Mittel sein, zum Beispiel Strukturen, soziale Formen, wie auch immer wir uns dann annähern, das, was es eigentlich ist. Wissenschaft wird deshalb die tiefer liegenden generativen Mechanismen, ein weiterer Begriff, genetische Tiefenmechanismen, wie in Adornos Worten, irgendwo in den soziologischen Schriften, kausalen Wirkkräfte und Strukturen gehen, nicht so sehr oder nicht zuallererst um die aktuellen oder phänomenalen Erscheinungsformen. In dieser Form postuliert der Realismus abstrakter, von der anderen Seite her, das heißt von der Frage nach den gegenständlichen Voraussetzungen von Gesellschaft und auch Wissenschaft, was marxistische Theoriebildung eigentlich selbst voraussetzt. Nämlich, dass Gesellschaft nicht im Handeln der Einzelnen aufgehen kann und diese abstrakt gesprochen, also diese die Leute, nicht die Gesellschaft, ganz gehörig daneben liegen können mit ihren Anschauungen über die Voraussetzungen ihres eigenen Tuns, was jede einfache Hermeneutik schon mal in Grenzen weist, sozusagen. Der Ideologiebegriff des kritischen Realismus hat somit nichts, oder nicht sehr viel, wenn man will, von der Starrheit metaphysischer Systeme, die sich quasi als Überwissenschaft nach den letzten Seinsgründen der Welt fragen. Denn als solche ist er immer auf historische Praxis rückgebunden und macht so nur explizit, was implizit von diesen Praxen vorausgesetzt wird. Der Ontologiebegriff des CR, des kritischen Realismus, ist somit philosophisch ein relativ leerer. Er steht dafür, dass ein Sein des Untersuchungsgegenstandes angenommen und in Grenzen umrissen werden muss, ohne dass er selbst diesen Untersuchungsgegenstand wirklich substanziell bestimmen könnte. Verschiedene Methoden in den Sozialwissenschaften fußen somit auf diesen sehr unterschiedlichen Gegenstandsverständnissen, oder wenn man so will, in einem geflügelten Wort, auf Unterschieden ums Ganze. Es macht das Verdienst des kritischen Realismus nun aus, also diese Ebene als solchen herausgestrichen in der rationalen Diskussion zugänglich gemacht zu haben. Erkenntnisproduktion kann nur als sinnvoller gedacht werden, wenn die Realität des Untersuchungsgegenstands innerhalb bestimmter Grenzen angenommen wird. Das ist der ontologische Realismus. Diese Grenzen sind aber nicht minder von Belang, denn sie verweisen auf Gesellschaftlichkeit und Historizität oder im Sprech für den Realismus auf epistemologischen Relativismus. Das ist nicht so wichtig, dieser Begriff. Eine eigene Begriffssprache und Formsprache. Der kritische Realismus geht auch nicht nur davon aus, dass wir ein bestimmtes Gegenstandsverständnis, einen gewissen Realismus voraussetzen müssen, sondern ebenso davon, dass diese Ontologie durch und durch historisch bestimmt sei. Sowohl was die Praxen als auch unseren eigenen Kategorienapparat angeht. Wissenschaft ist in diesem Sinne für den kritischen Realismus nur im Spannungsfeld ontologischen Realismus, der notwendig vorausgesetzten Realität, über welche wahrgesagt werden soll, und epistemologischem Realismus, also unter immer historischen und sehr begrenzten Erkenntnismöglichkeiten denkbar. Wissenschaft, Wissensproduktion ist der Prozess des Hin- und Her-Changierens zwischen diesen beiden Momenten. Wissensproduktion ganz allgemein, aber insbesondere in den Sozialwissenschaften, kann somit nicht als Sammlung atomistischer Fakten aufgefasst werden, sondern nur als kontinuierlicher Prozess der analytischen Abstraktion und Zurückführung zu einem größeren Ganzen. In diesem Prozess ist die jeweils andere Seite bereits vorausgesetzt. Also Kategorien können nicht ohne in Bezug auf die vorausgesetzte Realität gedacht werden, und diese kann nicht erfasst werden ohne unsere historisch bestimmten vorausgesetzte analytische Kategorisierungen und Einordnungen. Das ist prinzipiell das, was als Fichtes Zirkel der Referenz bekannt ist, der auch, ihr auch auf eurem Handout findet. Es geht freilich realistisch noch formuliert, aber es geht ungefähr so. Dies dass der endliche Geist notwendig etwas Absolutes außer sich setzen muss, ein Ding an sich, und dennoch von der anderen Seite anerkennen muss, dass dasselbe nur für ihn da sei, ist derjenige Zirkel, der ins Unendliche erweitert, aus welchem er aber nie herausgehen kann. Wenn man dieses Zitat einfach mal so nimmt, dann kann man sagen, es ist sozusagen eine Zusammenfassung bisheriger Wissenschaftstheorie, die immer auf die eine oder andere Seite gefallen ist. Also entweder aus dem Gegenstand der Hypothesierung, so getan, es gäbe keinen sozialen Prozess, die sozusagen zu verstehen, oder es gäbe es nur einen sozialen Prozess und eine Gegenstände, um die es geht. Die letzte Version ist eher die modernere, die erste eher, was wir wissen. Ja, der Postmoderne, aber eher in jetzigen Verhältnissen sich finden lassende. Der kritische Realismus mit seinem ontologischen Realismus und seinem epistemologischen Relativismus versucht dieses Verhältnis wiederum zu erfassen und nicht einseitig aufzulösen. Und zwar durch bestimmte Neologismen, die beide Seiten zuerst abstrakt auseinanderhalten, um sie sodann in ihrer gegenseitigen Verwiesenheit bestimmen zu können. Er redet, anders gesprochen, von den intransitiven und transitiven Objekten der Wissenschaft, wie von der transitiven und der intransitiven Sphäre des Wissens. Kommt gleich jetzt noch. Also Wissen kann nicht als creatio ex nihilo, als aus dem Nichts kommend, aufgefasst werden. Es bezieht sich im Prozess der Erkenntnisproduktion immer auf bereits bestehendes, kognitives Material, seien es nun etablierte Fakten, andere Theorien, Analogien, Metaphorik oder bestimmte Modelle und Statistiken. Dieses gesamte historisch bedingte und geformte Material wird im realen Prozess der Wissensproduktion umgearbeitet, um zu neuen Theorien und Erkenntnissen zu gelangen. Neue Erkenntnis bedient sich, ob sie will oder nicht, der alten und muss sich auch im Verhältnis zu dieser platzieren. Oder sie muss sich auch ganz einfach aus alten Paradigmen herauskämpfen, wenn es ein ganz neuer Ansatz ist, wie die Wertabspaltung und das beansprucht zu sein. Diese Materialien bilden im Sprech des kritischen Realismus die transitiven Objekte bzw. die transitiven Domänen des Wissensprozesses. Ihre einzelnen Elemente werden im Prozess angeordnet, um die intransitiven, die eigentlichen Erkenntnisgegenstände zu erfassen, wobei die natürlich auch selbsthistorisch und gesellschaftlich bedingt sein können. Das heißt, diese Gegenstände irgendwas, und was jetzt transhistorisch-ontologisches sein müssten. Was ich vorher als generative Mechanismen, kausale Wirkkräfte, Strukturen, annäherungsweise bestimmt habe, bilden die so nach intransitiven Objekten unserer Erkenntnis, die mittels dieses sozialen und gesellschaftlichen Prozesses erfasst werden sollen. Dies, würden wir meinen, ist eine sehr brauchbare Heuristik, aber auch nicht mehr, um die einzelnen Momente im dialektischen Prozess der Erkenntnisgewinnung abstrakt darzustellen. Mindestens ebenso wichtig ist es aber, beide distinkte Momente wirklich ineinander zu konzeptualisieren. Also Basskamp, wie ich gerade vorhin zitiert habe, tut dies, wenn auch nur abstrakt, die gerade eingeführte Terminologie benutzt, von transitiver und intransitiver Dimension, folgendermaßen, das ist das nächste Zitat, auf eurer Handout. Also ich lese zuerst mal auf Englisch vor und dann suche ich das mal irgendwie zu übersetzen. Scientific work appears as doubly articulated, using pre-existing social materials to apprehend and express independently existing natural matter. At any level, its essential movement is from knowledge of manifest phenomena in the intransitive dimension to knowledge produced by means of antecedent knowledge in the transitive dimension of the structures which generate them. Discovery of new growth preceding pari passu with criticism and correction of the old change. Pari passu, gleicher Schritt, das gleichzeitig. Dieser Autosatz ist auch damit aus, dass er relativ komplex und kompliziert formuliert ist, daraus, wie er rauskommt. Was das heißt, ist, wissenschaftliche Arbeit oder wissenschaftliches Tun erweist sich als doppelt artikuliert. Es verwendet bereits existierende soziale Materialien, um die unabhängig existierende Realität, ich glaube, National Measurements, Natur, zu verstehen. Wie es nun immer gestaltet, die eigentliche Bewegung stellt sich da vom Wissen der manifesten Phänomene vom Wissen der manifesten Phänomene als reale Gegenstände zum Wissen produziert durch vorangegangenes Wissen und durch schon zu Wissen der Strukturen, die sie herstellen. Punkt. So machen wir es so. Also es geht darum, was wir eigentlich wissen, worum geht es da. Also richtiges Wissen wird dadurch produziert, dass die Gründe, sozusagen die kausalen Wirklichkeiten dessen, was sich phänomenal darstellt, ergründet werden. So. Und die lassen sich nur ergründen, indem man vorangegangenes Wissen selbst neu anwendet. Immer wieder nur sehr schön zwischen den zwei Punkten, zwischen dem realen Objekt und dem Wissen. So vielleicht. Dieser Prozess wird unter den meisten nicht-dialektischen Wissenschaftstheorien grundlegend verfehlt. Entweder wird die intransitive Dimension und das, was ich vorher das zientifische Moment genannt habe, betont, dass wir zwar zu einem harten und meistens eben zu analytisch restringierten Begriff von Realität gelangen, aber darüber hinaus den sozialen Prozess der Wissensgenerierung vergessen gehen, und Wissen zum Beispiel. Oder aber der Prozess der historischen Wissensgenerierung wird alleinig in den Fokus genommen, dafür aber mehr oder weniger konventionalistisch-wissenschaftlich-wissenschaftssoziologischen, wenn ich das auch noch ausbringe, Theorien über Paradigmen und Denkspiele landen. Ein dialektischer Zugang zeichnet sich hingegen dadurch aus, dass er beide Pole in ihrer tendenziellen Widersprüchlichkeit akzeptiert und keinen von beiden anderen aufzulösen trachtet. Vielmehr geht es darum, die an wechselseitige Bezogenheit in Prozess und Kreislauf zu denken. Es geht also beide Seiten, so gut es geht, zuerst analytisch aufzuarbeiten, wie der kritische Realismus versucht zu tun, bevor ihre Wechselwirkung bestimmt werden kann und versucht wird, sie sozusagen im Prozess aufzuheben. Der reale Prozess, die jeweilige Unterschiedenheit und gleichzeitige Nicht-Unterschiedenheit, die jeweilige Unterscheidbarkeit und gleichzeitige Nicht-Unterscheidbarkeit, die diesem Fichtestaat auch zur Geltung kommt, ist als solcher kaum zu erfassen. Er lässt sich alleine begreifen durch ein nicht zu stoppendes analytisches Hin- und Her-Changieren zwischen beiden Seiten. Zwischen dem, was ich intransitiver Dimension vorgenannt habe, und dem, was transitiver. Und das selbst ist noch ein problematisches Bild, da das, wie der Elmer vorher gemeint hat, eine gewisse Theorietopologie voraussetzt. Und topologische Metaphern natürlich selbst noch kritisch durchleuchtet werden müssen. Weil Gesellschaft natürlich irgendwie ist, also wir sprechen gern von Ebenen und alles Mögliche, aber es ist ja keine geometrische Ebene sozusagen, es ist ja alles ineinander und ja, also es ist immer, ist wieder nur so eine analytische Annäherung durch topologisches Denken an die reale Komplexität. Also worum es dann geht, es gilt die Unmöglichkeit einer nicht-dualistischen, nicht-analytischen Position anzuerkennen und gleichzeitig über sie hinauszudrängen. An dieser Stelle können wir uns wieder daran machen, diese zugegebenermaßen abstrakten erkenntnistheoretischen Reflexionen, die an sich noch nichts bedeuten, nur in dem Kontext, in dem ich es versuche zu referieren, das unnötig gezeitigten, wieder auf Marx zurückzubinden. Das ist ja gerade das Herzstück der marxischen Theorie, die spezifisch fetischistische Trennung von Subjekt und Objekt im Kapitalismus, die eine marxistische Sozialwissenschaft in dieser Form als nötig macht, als solche zu erkennen. Marx stellt damit das Instrumentarium bereit, den soeben diskutierten Widerspruch, also zwischen dem längeren Zitat, materialistisch zu ehren und ihn konkret zu verhandeln. Was wir gerade eben als widersprüchliche Einheiten des epistemologischen Relativismus und ontologischen Realismus von intransitiver und transitiver Dimension kennengelernt haben, lässt sich mit Hilfe seiner Theorie konkret verhandeln und als für den Kapitalismus spezifische Dialektik dechiffrieren. Marx reflektiert dabei noch seine eigene Position und meint, beides vereinen zu können. Commitment zur wissenschaftlichen Annäherung an den vertragten Gegenstand namens kapitalistischer Gesellschaft und das Wissen um die historische Blinkheit und Verwogenheit des eigenen Denkens in dieser Gesellschaft. Also die epistemologische Realismus wäre in dieser abstrakten Sprache. Die marxische Ontologie, wenn man so reden kann, oder das marxische Realitätsverständnis, also weniger kontroversiell, lässt sich somit insofern konzise mit Jindrik Czelenyem, Marxisten aus der Tschechoslowakei, schon tot länger, aber durch ein Buch geschrieben, Anfang der 60er, die Wissenschaftslogik des Kapitals. Sehr interessant. Also eine ontopraxiologische Problematik erfassen. Also es setzt ein gewisses Realitätsverständnis voraus, was in dieser Sprache Ontologie wäre, aber es zeichnet sich durch Praxis aus, durch die Reflexion und die Zentralität von Praxis. Die Praxis und die auch Historizität, Praxis, das Umschaffen von vorher bestehenden Materialien und so weiter. Und diese ontopraxiologische Problematik, mit ähnlich Schellenis Worten, setzt sich ab von dieser starren, von starren und abschlusshaften Ontologien aller Feuerbach und Hegel, wie die Max ja fundamental kritisiert hat. Der Ontologiebegriff bekommt dergestalt einen besonderen Drive. Der Realismus, das zientifische Moment, bleibt zwar als solches erhalten, wenn Erkenntnistheorie und vor allem Wissenschaft weiterhin sinnvoll betrieben werden soll, er verliert aber gleichsam seine Rigidität, da Historizität von Anfang an ihn eingelassen ist, was dann quasi das historische Moment wäre. Die Marxische Theorie ist deshalb qua Praxisbezug mit den Worten von Dietrich Behrens und Cornelia Hafner Ontologie und Ontologiekritik in einem. Alfred Schmidt, also der Schüler von Max Horkheimer, also der Herausgeber von Max Horkheimer und Schüler der Kritischen Theorie, noch lebendig, aber relativ alt, hat bereits 1970 auf diese reale katalysmus-spezifische historische auf das reale katalysmus-spezifische historische Ineinander, und das, was wir zientifischen und historischen Moment nennen würden, hingewiesen. Und diese, also dieses Zitat finde ich als letztes vielleicht, also auf der Hinterseite vielleicht schon, aber noch ein Lauf. Und zwar heißt es dort, die konkreten Zustände und bestehenden Verhältnisse, an denen Marx zufolge die wahre Theorie zu entwickeln ist, werden also in dem Maße objektiv erfasst, wie das historische Produkte durchschaut werden. Die Frage des Objektbezugs verweist gerade, wenn sie materialistisch gestellt wird, auf die Konstitutionsfrage. Marx fragt also noch nach der Konstitution der spezifischen Naturwüchsigkeit des Gegenstands namens Gesellschaft, dessen auseinanderfallenden Wesen und Erscheinung uns aufnötigt, zuallererst wissenschaftlich-analytisch zu denken. Wollen wir uns nicht erst recht in den phänomenalen Formen verfangen? Die Frage nach der wissenschaftlichen Untersuchbarkeit des Gegenstandes führt im Sozialen aber automatisch zur Frage nach der Praxisvermittlung der Geschichte desselben. Eine logische Darstellung der Geltung ist dennoch sachnotwendig und sie ist wiederum nur möglich, wenn sie von der historischen Genesis real geschieden werden kann. Nur wenn Marx den Beweis dafür zu erbringen vermag, dass das Kapital ein auf seiner eigenen Grundlage prozessierendes gesellschaftliches Verhältnis ist, ein Beweis, der natürlich in der drei Wände des Kapitals zu liefern beansprucht, ist es legitim, die logische Geltung der Kategorien in den Vordergrund der Darstellung zu stellen. Noch die logische Darstellung muss jedoch ihrerseits den Stempel der Geschichtlichkeit an sich tragen. Soll sie nicht, wie Marx im Grunde, in den chaotischen Konzeptionen versinken. Marx selbst fragt sich in der sogenannten progressiv-regressiven Methode, das gibt auch im Alphabet, noch in der Darstellung der Geltung, also der realen Mechanismen der Gesellschaft und nach der Genesis. Damit löst es ein eigenes Desiderat ein, dass um den Anfang der Darstellung selbst noch aufgeklärt werden muss und somit nicht als unvermittelter Beginn und Einstieg stehen bleiben kann. Es gibt kein einfaches Ganzes, auf dem sich alles entfalten wird. Wir würden auch widersprechen. Der Dialektik, der sich annähernd, der realen Dialektik der Gesellschaft, der sich annähernd will, die aber nicht zu fassen ist. Weil er nicht die Textualität, aber auch nicht mit den Kenntniskategorien, mit denen wir arbeiten müssen. Nun steht jede sozialwissenschaftliche Theorie vor diesem eben explizierten, verzwickten Problem des Anfangs. Das Besondere an der marxischen, progressiven, regressiven Herangehensweise ist aber, dass die Wahl des Anfangs selbst noch im Fortschreiten, als gleichzeitiges Rückschreiten durchsichtig wird. Im Fortgang der Darstellung muss dieser selbst aufzeigen, wie der Anfang logisch wie historisch als Voraussetzung, als Setzung, als Produziertes, als Gewordenes zu gelten hat. Das heißt, das ist jetzt Voraussetzung. Das geworden ist, er hat Stapelfeld. Und Marx selbst hat ja bemerkt, dass die dialektische Darstellung im Kapital ihre eigenen Grenzen kennen muss, oder auch meint, dass die Grenzen irgendwie zur Darstellung zu verlieren sind. Diese Grenzen werden zum Beispiel auch in Kapitels ursprünglicher Akkumulation dargestellt oder auch in anderen historischen Exkursen und auch anderswo. Marx weist zu mir, dass seine eigene Theorie durch und durch historisches Produkt ist, ohne den Anspruch auf Wahrheit fahren lassen zu müssen. Es ist gerade dieses selbst historische, spezifische Verhältnis von Genesis und Geltung, die reale geschichtlich gewordene Naturwüchsigkeit der Gesellschaft, die zur wissenschaftsanalytischen Annäherung an sie, wie im Endeffekt zum darüber hinaus in die Dialektik zwingt. Nur weil der Gegenstand Gesellschaft fetischistisch konstituiert ist, lässt es sich bis zu einem gewissen Grad wissenschaftlich erfassen, muss analytisch zerlegt werden, Da Gesellschaftlichkeit aber gleichsam nicht völlig automatisch in den Köpfen der Menschen schwebt, sondern doch durch deren Handlungen durch reproduziert wird, Der Dach ist der Dialektik, um den eigentlichen Prozess, die Totalität in Ansätzen zu erfassen. Es kommt also ganz konkret zu einer spiralförmigen Oszillationsbewegung, mit der welcher wir versuchen, mit unseren historisch bedingten Konzepten, also den fremden Objekten, wie ich das vorhin genannt habe, die realen analytischen Polaritäten zu erfassen, um sie dann wieder zum Bild des prozesshaften Ganzen zu synthetisieren. Marx Weber muss wissenschaftlich und analytisch argumentieren, kritisiert diese Argumentation aber gleichzeitig fundamental, indem er ihre historische Relativität und Determination aufzeigt, was vorher auch als analytische Problematik genannt wird. Was mit Blick auf die Marxische Kritik auch meint, dass es keine spezifische oder wie auch immer dialektische Sozialwissenschaft einer befreiten Gesellschaft geben kann. Die wissenschaftliche Erklärung kann unter kapitalistischen Verhältnissen aber eben nicht in Geschichte aufgehen. Eine reine geschichtliche Behandlung der Thematik, die sich in Einzelheiten und Kontingenzen ergibt, verfällt den Gegenstand genauso. Wissenschaftliche Erklärung ist mehr als Aufzeigen der historischen Verbindlichkeit des Gegenstandes. Epistemologische Dialektik, wenn man davon sprechen kann, und dialektische Darstellung in der marxistischen Terminologie, wären gerade die Vermittlung dieser beiden durch die fetischistische Realdialektik entstandenen Momente, von historischen und szientifischen Momenten. Ob und wie das gelingt, ist eine Frage, die anders zu stellen ist, wie auch das siehe das Kapital. Und nicht auch die ewig lange Debatte, das richtige Wesen desselben und auch die Schwierigkeiten der Wertformalität und dergleichen. Dialektik ist damit keine definitorisch festzulegende Methode, sondern ergibt sich aus Notwendigkeit der Darstellung aus dem dialektischen Widerspruch der Gesellschaft selbst. Dialektik, wenn man so will, bewegt sich also gerade im Grenzgebiet, von dem ich vorher Ontologie und Epistemologie genannt habe, schweißt beide zusammen und fasst sie doch getrennt auf. Also, Dialektik ergibt sich aus dem Gegenstand selbst, ist aber als solche keine Methode und lässt sich als solche auch nicht einfach so methodisch darstellen. Kommt aus einer realen Dialektik, lässt sich so auch nicht erfassen und so weiter. Nicht so ganz klar, dann reden wir vielleicht um das nachher nochmal genau. Analytischer auflösen. Und gerade wegen dieser realen Trennung selbst, wegen der Polarität und Dichotomie, in welcher sich der reale Prozess immer wieder zeigt, ist Analytik, ontologisch wie epistemologisch ein notwendiges Werkzeug an jedem Dialektik des Kapitalismus, wie sie gleichzeitig als analytische Problematik, so wie ich es genannt habe, auch der Ausdruck der absoluten Verdinglichung dieses Gesellschaftszusammenhangs ist. Ich hoffe, es war nicht zu schnell und zu viel. Aber
ja, ich weiß jetzt gar nicht, wir haben noch eine halbe Stunde, nicht mal eine halbe Stunde bis zum Abendbrot. Insofern sollten wir gleich diskutieren, falls es jetzt überhaupt so schnell formulierbare Fragen gibt.
Gibt es, wollt ihr eine Pause machen?
Ja, das ist ein kleines
Papier. Okay, gut. Es gibt vielleicht mal Verständnisfragen zur Terminologie, weil das war mir schon klar, dass es relativ dicht war mit der Darlehung. Vielleicht hätte ich doch wieder Elmar auf dem PowerPoint vorbereiten sollen, aber war heute zu faul dazu. Aber hast du gerne noch inhaltliche Anmerkungen, Kritik?
Ja, also ich habe ein paar Fragen. Du hast am Anfang Ausführungen gemacht, wo mir nicht ganz klar war, ob es deine Meinung ist oder ob du es einfach mal passierst. Du hast sinngemäß gesagt, dass Kritik in dem Sinne, wie wir es verstehen, in Form oder in Verhältnissen nicht möglich wäre, weil da eine gewisse Unmittelbarkeit zwischen den Individuen in ihrem natürlichen Verhältnis ist und das quasi erst durch die Aufklärung und den Kapitalismus in Lösung bei den Selbstreflexivität des Subjekts möglich ist, die dann auch als Kritik zulässt, in dem Sinne, wie wir das verstehen. Ist es deine Meinung oder hast du es wiedergegeben?
Also ich würde sagen, es ist meine Meinung, das habe ich mir gegeben als meine Meinung.
Ja, also das halte ich für eine problematische Auffassung, weil es ist meiner Ansicht nach eine Reproduktion von Aufklärungs- ideologischen Momenten, wo tatsächlich sozusagen der Durchgang durch den Kapitalismus und die Entfremdung des Subjekts notwendig, als überhaupt für Emanzipation erachtet wird. Ich denke, es gab auch in vormodernen Gesellschaften durchaus die Möglichkeit einer Emanzipation von Fetischverhältnissen. Und ich würde auch nicht sagen, dass unbedingt vormoderne Verhältnisse unmittelbarer waren mit ihrem Bezug zur Natur und zur Gesellschaft. Und dass tatsächlich keine Eigenheit von moderner Subjektivität ist, kritisch reflexiv denken. Das Zweite, ich versuche zusammenzubekommen, die Frage des kritischen Realismus und dieser Ontologie, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ontologie sozusagen das Freilegen des Gegenstandsbereichs im Denken selbst. Und du hast dann, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass sozusagen dieser Verdienst des Critical Realism wäre, quasi diese Vorbedingung jedes Denkens offen zu legen, und indem es offengelegt wird, wäre ein rationaler Diskurs über sozusagen gewisse epistemologische Kriterien und Weltanschauungen möglich. Meine Frage wäre, ist tatsächlich so das Problem erschöpft in dieser rationalen Offenlegung des Gegenstandsbereichs im Bewusstsein? Gibt es nicht noch Momente wie Kritik, unmittelbare Wut, sich nicht in so ein Rationalitätsdenken einfassen lassen? Und wäre dann nicht tatsächlich, das wäre die Anschlussfrage, dieser Critical Realism dann tatsächlich sozusagen vielleicht auch Wissenschaft mehr als kritische Wissenschaft, weil damit natürlich wieder mit diesem Anspruch sozusagen die Offenlegung des Gegenstandes im Denken, mit der Neutralisierung von Subjekt und Objekt, eine Distanzierung von Subjekt und Objekt vorhanden ist, was eben wieder anknüpft an das vorherige, dass unmittelbare Kritik als notwendig konstitutiv für den Gegenstand und eben aber auch abgespaltene Momente so ja gar nicht handelbar sind, wenn es sozusagen das Terrain ist, auf dem sich die Kritik bewegt.
Ja, okay. Das heißt, glaube ich, zwei Punkte, also zwei verschiedene Punktsysteme. Zu den vormodernen Verhältnissen und Kritik daran. Gut, das war jetzt nicht der Hauptpunkt meines Vortrages. Dass es da eine Möglichkeit der Emanzipation gegeben hat, die nicht zum Kapitalismus, also dass es da Windows of Opportunity, wie man die nennt, gegeben hat, wahrscheinlich ja, jetzt schwer abzusehen. Wo es mir eigentlich gegangen ist eher, dass, das ist ja fast eine Binsenweisheit, aber dass Kritik am Kapitalismus sozusagen der Kapitalismus voraussetzt, also nicht nur als Objekt der Kritik, sondern auch eben in den Denkformen selbst, in den kritischen Denkformen, dass die zu Guten wie zu Schlechten dadurch geformt sind. Und ob es diese, wie das nennt, scheinbar, wie ich das genannt habe, scheinbar kritische Distanz zwischen Einzelnen und Ganzen, der Kapitalismus ja doch hervorruft, die Vereinzelung und so weiter, ob es die in Form einer Sozialität so gegeben hat und damit die Fähigkeit zum Modus der Kritik und auch die Theorieform verstanden als moderne Theorie, als moderne Bestimmung, dass das natürlich so nicht sagen, dass da andere Formen gegeben haben kann, die mit unserem Begriffssystem schwer erschließbar überhaupt sind. Wahrscheinlich ja, aber das ist. Ja, im Endeffekt kommt es noch darauf hinaus, was ich mit unmittelbarem Naturbezug genannt habe, inwieweit man die wertvollspannungskritische These von der Geschichte von Fetischwelten so aufrechterhalten kann. Das ist dann auch die Grundfrage. Weil wenn ich argumentiere, dass vormoderne Gesellschaften noch so weit durch ihren unmittelbaren Naturbezug bestimmt sind, dass man dann noch nicht von einem fetischistischen gesellschaftlichen Verhältnis sprechen kann, in der Form, was die Geschichte von der Moderne bedeutet, dann wäre das die Frage. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, das ist auch nicht unbedingt meine Position, vielleicht ist ein bisschen, ist es das, aber weiß ich jetzt nicht so genau. Was soll ich jetzt? Freilich, das geht nicht. Also kritischer Realismus versucht natürlich die Realitätsvorannahme, die man notwendigerweise machen muss, mit Erkenntnisproduktion freizulegen. Im Denken, ja. Aber was ich mit transitiver und intransitiver Sphäre gemeint habe, war ja genau das, was da immer so ein Changieren gehen muss. Man muss die auch, die sind ja nicht nur im Denken, die sind real vorhanden. Ja. Das ist nicht so wie, man kann auch sagen, Realobjekte und Gedankenobjekte, das man in dieser Einleitung, in den Grundrissen sagt. Eine Annäherung daran. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, mit diesen Gefühlen, Wut und und Kritik und was wir sagen noch, Leiden und so weiter. Also natürlich, dass Springquellen, Motivationen der Kritik sind, dass wir mit dieser rationalen Rekonstruktion einer gewissen Wissenschaft nicht abgestritten, dass es vortheoretisches Leiden an den Verhältnissen geben muss, das sowas als Wissenschaft theoretisierbar ist, um Kritik üben zu können und zu wollen und zu müssen, ist wahrscheinlich so, ja, aber das ist wahrscheinlich theoretisch auch nicht erfassbar. Und dass der kritische Realismus da an gewisses Subjekt-Objekt Distanz einführt, die dann in sich selbst unkritisch wird, wenn ich das verstanden habe, was du meinst. Ja und nein. Ja, in der Form, da habe ich das versucht, analytisch aufzuarbeiten, diese zwei Seiten, und das überhaupt einmal benennbar zu machen. Und auch ja, in der Form, wenn man es nicht, so wie ich das vielleicht sehr unzureichend versucht habe, das in einem marxisch-inhaltlich gesättigten Framework einzubauen, wenn man das so als einfach das ist, wie Erkenntnis produziert wird, ganz abstrakt immer und überall in jeder Form der Gesellschaftlichkeit, die Ontologie der Erkenntnisproduktion, wenn man so wie es im normalen Kritik kriegt, dann kann das dazu einer gewissen unkritischen Wendung führen. Obwohl das wirklich das, wie man so will, dialektische Moment abstrakt drinnen ist, mit dem, was ontologischer Realismus und epistemologischer Relativismus, transitive Objekte, intransitive Objekte heißt. Was das also damit gemeint ist, dass da immer zu einem Hin- und Her schon Schienen gehen. Das ist wiederum sehr, sehr abstrakt ausgedrückt und bedarf inhaltlich Gesättigung dann. Aber damit ist zumindest ein Moment ausgedrückt, der Erkenntnisproduktion auszeichnet bis zu einem gewissen Grad. Das ist damit freigelegt. Warum das inhaltlich so ist, muss man mit Marx ergründen im Kapitalismus. Sozusagen, ja. Ich weiß nicht, vielleicht das ein bisschen wir oder so.
Weitere Fragen? Scheinbar nicht. Ja, ich glaube, vielleicht gibt es im Workshop von Christoph am morgigen Tag Anknüpfungspunkte an das gesagt, wo man das nochmal aufgreifen kann, wird sich zeigen. Auf jeden Fall können wir da vielleicht dran bleiben.
Ja, und es gibt ja auch noch eine Möglichkeit, andere Leute über das zu diskutieren.
Ja, das ist so. Okay.
Nein, entspannte Atmosphäre.
Hast du den abgeben?
Ja.
Kannst du mal rumschicken?
Ja.